Kolleginnen und Kollegen, dies ist heute unsere erste Fragestunde in der neuen Wahlperiode. Daher möchte ich für unsere neuen Abgeordneten und die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, aber auch für die wiedergewählten Abgeordneten den Ablauf kurz noch einmal erläutern. Die eingereichten mündlichen Fragen werden von mir in der Reihenfolge aufgerufen, die sich aus der Drucksache 121 ergeben. Nach Aufruf der Frage erhält zunächst die Bundesregierung die Gelegenheit, diese innerhalb von 2 Minuten zu beantworten. Im Anschluss hat die Fragestellerin, der Fragesteller, die Möglichkeit, zu der Antwort 2 Nachfragen mit einer Höchstdauer von jeweils 1 Minute zu stellen. Die Antwort auf Seiten der Bundesregierung darf ebenfalls höchstens je 1 Minute betragen. Danach können auch weitere Kolleginnen und Kollegen jeweils 1 Nachfrage stellen, sofern sich diese auf den gleichen Themenkomplex bezieht. Auch hier gilt Frage und Antwort jeweils 1 Minute. Ist der Themenkomplex abgeschlossen, rufe ich die nächste eingereichte Frage zu einem anderen Themenkomplex auf, und wir verfahren wieder entsprechend. Ich bitte alle, auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, die vereinbarten Zeiten einzuhalten, damit möglichst viele Fragen beantwortet werden können. Die Anzeigen rechts und links über den Medienwänden sowie oberhalb der Hammelsprungtüren zeigen die verbleibenden Sekunden an. Zusätzlich gibt es ein Lichtsignal in Gestalt eines Farbfeldes. Grün, gelb, rot. Anfangs wird also ein grünes Licht leuchten. Die letzten 30 Sekunden werden durch gelb verdeutlicht. Nach Zeitablauf wird es rot. Lassen Sie mich abschließend darauf hinweisen, dass auch vom Fragesteller die Persönlichkeitsrechte Dritter zu beachten sind und sich auch die Nachfragen am Gebot der Sachlichkeit orientieren sollten. Ich rufe für den Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramtes zur Beantwortung stehen bereit, Herr Staatsminister Dr. Michael Meister. Ich rufe die Frage Nummer 1 von Herrn Abgeordneten Markus Mazerat, AfD, auf zum Themenkomplex Haltung des Bundeskanzlers zum möglichen Besuch eines Kirchentages im Hinblick auf Programminhalte mit eingeschränkter Teilnahmemöglichkeit. Herr Staatsminister, Herr Meister, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Mazerat, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Einladung für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2027 liegt der Bundesregierung noch nicht vor. Über die Teilnahme an einer Veranstaltung durch den Bundeskanzler wird generell erst nach Vorliegen einer Einladung entschieden. Dankeschön.
Ich frage, ob es eine Nachfrage gibt. Ich sehe Herrn Abgeordneten. Bitte.
Ja, danke schön, Herr Präsident. Ja, Herr Staatsminister, ich fasse das noch mal zusammen. Also, beim Kirchentag 2025 werden deutsche Kinder von bestimmten Veranstaltungen ausgeschlossen und nur sogenannte BIPOCs dürfen teilnehmen. Ihr eigener Geheimdienst spricht doch in solchen Fällen von ethnisch abstammungsgemäßen Kriterien, die doch angeblich extremistisch wären. Ist das richtig, und distanzieren Sie sich von der alten Bundesregierung damit?
Wir distanzieren uns nicht von der alten Bundesregierung, und Bewertungen des Kirchentages nimmt die Bundesregierung nicht vor.
Herr Abgeordneter?
Nein, also dann werde ich keine weiteren Fragen haben, wenn Sie sich jetzt hier nicht distanzieren. Das haben ja alle gehört. Dankeschön.
Dankeschön. Dann frage ich, ob es eine weitere Frage gibt. Ich sehe den Abgeordneten Brandner.
Dankeschön für die Gelegenheit. Also wir als AfD-Fraktion lehnen ja die Finanzierung von Kirchentagen aus Mitteln des Bundes entschieden ab. Dazu hatten wir in der letzten Wahlperiode auch unter der Drucksache Nummer 11391 einen Antrag vorgelegt. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen keine Bewertung abgeben zu Kirchentagen. Sie finanzieren die Kirchentage aber. Das widerspricht sich meines Erachtens. So ein bisschen zu sagen, ist uns egal, was da passiert. Und auf der anderen Seite Geld rein zu pumpen. Zumal ja auch nur spezifische Teilnehmer hier teilweise mit rassistischem Unterton offenbar angesprochen werden bei diesen Kirchentagen. Also wie bewerten Sie das Ganze, die gesamte Art und Weise der Kirchentage?
Also ich finde es hervorragend, dass in unserer Gesellschaft aktuell christliche Werte gelebt werden und dazu auch Veranstaltungen stattfinden. Und wenn das ordentlich den Förderprogrammen des Bundes entsprechend beantragt wird, finde ich es auch gut, dass wir christliche Werte und deren Diskussion in der Öffentlichkeit fördern.
Vielen Dank. Damit ist das, die Fragemöglichkeiten erfüllt und ich darf aufrufen zum Geschäftsbereich Bundeskanzler weiterhin die Frage der Abgeordneten Frau Kollegin Nicole Gohlke, Haltung des Bundeskanzlers zur Schuldenaufnahme und Infrastrukturfinanzierung. Sehr geehrter Herr Staatsminister, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, Frau Kollegin Gohlke, ich darf Ihre Frage wie folgt beantworten. Am 4. März 2025, also im Zuge der Sondierungen von CDU, CSU und SPD, gab es eine gemeinsame Pressekonferenz des heutigen Bundeskanzlers Friedrich Merz, Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, Lars Klingbeil und Saskia Esken. Auf dieser Pressekonferenz wurde die Einigung zur Reform der Schuldenregel bekannt gegeben. Der heutige Bundeskanzler Friedrich Merz hat diese Entscheidung in besagter Pressekonferenz bereits zeitlich und politisch eingeordnet. Ich darf zitieren: Die Bundestagswahl 2025 liegt noch nicht einmal 10 Tage zurück und es überschlagen sich die politischen Ereignisse auf der Welt und in Europa. Schneller, als wir das noch vor einer Woche ahnen konnten, haben sich die Rahmenbedingungen, unter denen wir zu politischen Entscheidungen in Deutschland kommen müssen, noch einmal verändert. Ende des Zitats. Weiterhin führte er damals aus, dass die Mittel für unsere Landes- und Bündnisverteidigung jetzt erheblich ausgeweitet werden müssen, die dazu notwendigen Entscheidungen, vor allem im Hinblick auf den Bundeshaushalt, dulden spätestens nach den jüngsten Entscheidungen der amerikanischen Regierung keinen Aufschub mehr. Vielen Dank.
Frau Abgeordnete.
Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Also ich möchte natürlich erst mal den Bundeskanzler beglückwünschen zu seiner neuen Erkenntnis. Die Linke hat es ja schon lange gesagt, dass es deutliche Investitionen in die Infrastruktur und in die Zukunft des Landes braucht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es viele Menschen interessiert, wie es zu diesem doch sehr plötzlichen Sinneswandel von Herrn Merz gekommen ist. Ich meine, er hat im Wahlkampf gesagt, er braucht 0 Schulden für die Infrastruktur. Und nach der Wahl hat er dann gesagt, ich brauche 500 Milliarden für die Infrastruktur. Das ist schon ein gewisser Sprung. Und deswegen möchte ich sagen, Sie haben das jetzt außenpolitisch begründet, aber ich frage schon, gibt es zum Beispiel auch konkrete Studien oder bestimmte Gutachten, auf die sich die Bundesregierung stützt und die auch den jetzigen Bundeskanzler umgestemmt haben in seiner Haltung?
Frau Kollegin Gohlke, die Entscheidung des heutigen Bundeskanzlers gemeinsam mit den 3 Personen, die ich genannt habe, war im Wesentlichen zunächst einmal bestimmt durch die außenpolitische Entwicklung, die ich eben zitiert habe. Das haben Sie richtig wahrgenommen. Dazu will ich anmerken, dass es nie einen großen Streit gab über die Frage, dass wir in diesem Land Investitionsnotwendigkeiten haben, sondern wir haben lediglich diskutiert die Frage, wie diese Investitionsnotwendigkeiten zu finanzieren sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass das der Wähler und die Wählerinnen so ein bisschen anders wahrgenommen hat im Wahlkampf, aber das müssen Sie intern diskutieren. Ich glaube, dass für die Menschen jetzt ziemlich entscheidend ist, also die Frage entscheidend ist, wie diese neuen Schulden, die ja nicht nur über das Sondervermögen sozusagen jetzt kommen, sondern auch zu großen Teilen ja über die Aufrüstung kommen, wie die jetzt eigentlich zu finanzieren sind und wer die zu bezahlen hat. Und deswegen möchte ich noch mal fragen, möchte der neue Bundeskanzler hierfür auch wieder die arbeitende Bevölkerung und die Menschen, die jeden Cent zweimal umdrehen, sehen müssen, heranziehen? Oder folgt die Bundesregierung endlich dem Ratschlag vieler Ökonominnen und Ökonomen, die eine stärkere Substanzbesteuerung, also zum Beispiel ein Ende der Aussetzen der Vermögenssteuer fordern?
Das Rating der Bundesrepublik Deutschland, Frau Kollegin Kohlke, ist glücklicherweise AAA. Auch der Ausblick ist AAA. Und wir sollten mit dem Sondervermögen und allen Maßnahmen, die wir wirtschaftspolitisch anstrengen, alles dafür tun, dass die volkswirtschaftliche Leistungskraft unseres Landes gestärkt wird und damit die Finanzmärkte davon ausgehen, dass wir in der Lage sind, Zins und Tilgung ordentlich zu bedienen. Deshalb wird diese Bundesregierung alle Anstrengungen dahin lenken, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft zu stärken.
Ich sehe eine Nachfrage von Kollegen Leon Eckert.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, Sie haben gerade gesagt, in den 10 Tagen zwischen der Wahl und dieser Pressekonferenz sind entscheidende Ereignisse passiert, die zum Umdenken geführt haben. Können Sie mal kurz aufzählen, welche entscheidenden Ereignisse in diesen 10 Tagen passiert sind, die man nicht vorher absehen hätte können?
Also ich kann jetzt nur für meine eigene Wahrnehmung sprechen. Aber in meiner eigenen Wahrnehmung habe ich gesehen, in welch besonderer Weise der Präsident der Vereinigten Staaten den Präsidenten der Ukraine im Weißen Haus empfangen hat.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich darf zur dritten Frage kommen, die der Abgeordnete Markus Mazerat gestellt hat. Position der Bundesregierung zu einer Berücksichtigung früherer Äußerungen von Mitarbeitern staatlicher Förderempfänger bei Auswahlentscheidung. Und ich darf noch mal darauf hinweisen, dass Persönlichkeitsrechte Dritter auch bei mündlichen Anfragen im Parlament zu beachten sind.
Sehr geehrter Herr Präsident, ich werde mich bemühen, Ihre Mahnung zu beachten. Herr Kollege Mazerat, ich darf Ihre Frage wie folgt beantworten. Die Bundesregierung wird alles unternehmen, damit Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung keine Fördergelder erhalten. Zuständig für die erwähnte Förderung ist das Bundesfamilienministerium im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die entsprechende Förderrichtlinie sieht vor, dass die Zuwendungsempfänger Gewähr bieten für eine der freiheitlich-demokratischen Grundordnung förderliche Arbeit. Die Projektträger sind verantwortlich, dass auch ihre Mitarbeiter sich an diese Grundsätze halten. Das Nähere regelt der Zuwendungsbescheid. Bei Feststellung eines Verstoßes sind entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Dies kann auch die Rückzahlung der Fördermittel beinhalten. Es liegt in der Zuständigkeit des Bundesfamilienministeriums, die Vereinbarkeit der Projekte des Bundesprogramms mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu prüfen und durchzusetzen. Dankeschön.
Herr Abgeordneter.
Ja, danke schön, Herr Präsident. Herr Staatsminister, danke für die ausführliche Beantwortung der Frage. Ich habe keine weiteren Fragen. Dankeschön.
Vielen Dank. Gibt es weitere Nachfragen? Das kann ich nicht erkennen. Dann rufe ich auf die vierte Frage des Abgeordneten Herrn Stefan Schröder, AfD. Pläne der Bundesregierung zur Fortführung des Ausbaus des Bundeskanzleramtes. Herr Staatsminister.
Herr Präsident, Herr Kollege Schröder, ich darf Ihre Frage wie folgt beantworten. Die Realisierung des Erweiterungsbaus ist weiterhin erforderlich, da die Notwendigkeit einer funktionalen Regierungszentrale gerade in Krisenzeiten besteht. Ausschlaggebend für die Größe des Erweiterungsbaus ist allein die Anzahl der Beschäftigten, die zum Kanzleramt gehören und aus arbeitsorganisatorischen Gründen wieder in einer Liegenschaft zusammengeführt werden sollen. Die Bauarbeiten verlaufen planmäßig und schreiten zügig voran. Mit einer Baufertigstellung ist im Jahr 2028 zu rechnen.
Herr Abgeordneter,
Herr Präsident, Herr Staatsminister, vielen Dank. Sie haben gerade die Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes angesprochen. Dazu die Nachfrage. Nicht nur baulich wurde das Bundeskanzleramt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer weiter aufgebläht. Kam das erste Kanzleramt 1949 noch mit 100 Beamten aus, zogen in das neue Kanzleramt in Berlin unter Gerhard Schröder bereits 410 Mitarbeiter ein. Die unter Angela Merkel schon verdichteten Reihen von 775 Mitarbeitern wurden unter Olaf Scholz noch einmal auf zuletzt auf stattliche 852 Mitarbeiter erweitert. Sehr geehrter Herr Staatsminister, plant der Bundeskanzler diesen Trend trotz Ihrer Sondervermögen nun weitere Sonderbeamte verwalten zu lassen, oder halten Sie eine Verschlankung des Beamtenapparats im Bundeskanzleramt für angebracht?
Ja, Kollege Schröder, wir haben generell losgelöst vom Bundeskanzleramt im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir über die Wahlperiode hinweg pro Jahr 2% bei den Personalfragen einsparen wollen. Das ergibt summiert über 4 Jahre 8%. Ich glaube, dass es eine gewaltige Anstrengung der Bundesregierung und aller Mitarbeiter ist, um einerseits die Arbeit ordnungsgemäß zu erledigen und andererseits dieses Ziel der Personalgestellung zu erreichen.
Herr Abgeordneter, zweite Nachfrage. 777 Millionen Euro sind für den Bau des Kanzleramtes zu veranschlagen. Wenn Sie die Mitarbeiterzahl auf die Zahl zu Zeiten Kanzler Merkels reduzieren, entspräche das etwa 1 Million Euro Baukosten für jeden einzelnen Mitarbeiter, der im Kanzleramt beschäftigt ist. In Zeiten von einstürzenden Brücken, baufälligen Schulgebäuden und einer flächendeckend über das gesamte Bundesgebiet hinweg maroden Infrastruktur erscheint mir dieses Geld des Steuerzahlers reichlich schlecht investiert. In den USA hat Präsident Trump Elon Musk damit beauftragt, steuergeldverschwendende Wucherungen des Staates aufzudecken und zu beseitigen. Daher frage ich Sie, Herr Staatsminister, welche konkreten Maßnahmen planen Sie, um Ihrerseits den Regierungsapparat im Ganzen zu verschlanken und effizienter zu machen?
Herr Kollege Schröder, wenn ich mich recht erinnere, habe ich in der vorhergehenden Antwort genau diese Frage beantwortet.
Es gibt eine weitere Nachfrage aus der Unionsfraktion, Herr Kollege Florian Müller.
Herr Staatsminister, ganz herzlichen Dank für die vorangegangenen Antworten. Ich würde gerne noch mal zum Kern der Frage zurückkommen. Bürokratieabbau und Einsparpotenzial. Könnten Sie da einmal die Pläne der Bundesregierung aufzeigen?
Herr Präsident, ja. Danke. Herr Kollege Müller, ich glaube, dass wir im Koalitionsvertrag uns vorgenommen haben, allen Ministern vorzugeben, über alle Ressorts hinweg, pro Jahr, pro laufendes Jahr der Regierung. Das wird jetzt im ersten Anlaufjahr 2025 etwas schwierig, weil wir ja schon einen erheblichen Teil hinter uns haben. Aber in der Projektion pro Jahr 2% des Personals zurückzuführen, das wird Reorganisation in allen Ministerien erfordern. Und das ist eine Aufgabe, die wir nicht nur einmalig machen wollen, sondern die wir als Prozess einsteuern wollen. Ich setze an der Stelle auch große Erwartungen in unser neues Ministerium, was wir hier in der Bundesregierung haben, zum Thema Staatsmodernisierung und Digitalisierung. Und erhoffe mir aus diesen Ansätzen, dass wir qualitativ gute Arbeit leisten können und trotzdem mit weniger Personal diese Arbeit erledigen können.
Vielen Dank. Weil es eben eine Irritation gegeben hat, will ich es noch mal sagen. Nach jeder Frage können zwei Nachfragen von dem Fragesteller gestellt werden und eine Nachfrage aus dem Haus. Und jetzt kämen wir zur fünften Frage. Die hat der Abgeordnete Stefan Brandner, AfD, gestellt. Die 5 wichtigsten Vorhaben des Bundeskanzlers im ersten Amtsjahr. Herr Staatsminister.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Brandner, ich darf Ihre Frage wie folgt beantworten. Mit dem gemeinsamen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD übernimmt die neue Bundesregierung Verantwortung für unser Land. Bundeskanzler Friedrich Merz hat dazu bereits bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages Schwerpunkte benannt, die nun zügig umgesetzt werden. Es geht dabei unter anderem um die Stärkung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, neue Maßnahmen in der Migrations- und Integrationspolitik, die Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit, die Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit, die Konsolidierung der Staatsfinanzen und die Modernisierung des Staates. Danke.
Herr Abgeordneter Brandner, Ihre Nachfragen.
Ja, danke schön. Sie haben jetzt fünf Themen, habe ich ja gefragt, fünf haben Sie aufgezählt. Da kam jetzt das Thema Grenzschutz und so ein bisschen kurz. Also es war ja zu Beginn der Kanzlerschaft war die Rede vom Schließen der Grenzen, davon, dass Richtlinienkompetenz ausgeübt werden sollte am ersten Amtstag. Vielleicht sagen Sie da mal was zu, wie habe ich da gar nichts von gehört, dass die Richtlinienkompetenz da eine Rolle spielte. Kein Illegaler sollte Deutschland mehr betreten. Meine Frage jetzt eine Woche. Haben wir jetzt Grenzkontrollen oder was auch immer? Konkret, wie viele Personen wurden in dieser ersten Woche tatsächlich an der Einreise nach Deutschland nachhaltig gehindert?
Zunächst einmal habe ich den Punkt, den Sie adressieren, Herr Kollege Brandner, unter dem Punkt neue Maßnahmen in der Migrations- und Integrationspolitik angesprochen. Zweitens wundere ich mich bei der öffentlichen Debatte, die wir haben, dass Ihnen die entsprechende Entscheidung des Bundesinnenministers zur Frage Grenzkontrollen entgangen ist, in Ihrer Wahrnehmung. Die konkrete Zahl kann ich Ihnen aus dem Stegreif nicht nennen, aber die liefere ich Ihnen gerne nach.
Herr Brandner, Sie haben noch eine Nachfrage.
Ja, ich bin gespannt und finde auch sehr interessant, dass der Grenzschutz unter neue Maßnahmen in der Integrationspolitik subsumiert wird. Also das ist mir jetzt auch, ist mir auch neu. Also wir haben ja davon geredet, Grenzen zu, Grenzen dicht, kein Illegaler kommt mehr rein, hat der Merz sinngemäß gesagt. Herr Frey äußert sich jetzt, die Grenzkontrollen sollten so kurz wie möglich sein und die Migration auf ein erträgliches Maß reduzieren. Das hört sich jetzt ganz anders an als ein illegale Migration stoppen und wir kontrollieren die deutschen Staatsgrenzen und setzen konsequente Zurückweisungen durch. So war es ursprünglich von Ihnen versprochen. Von kurz, so kurz wie möglich war da keine Rede. Deshalb war die Frage, ist da ein Umdenken zu verspüren oder sind Sie bei den knallharten Ankündigungen des Herrn Merz vor der Bundestagswahl geblieben? Und wann hat er vor der Bundestagswahl gesagt, dass es alles so kurz wie möglich sein soll und nur ein erträgliches Maß erreicht werden soll?
Also ich kann keine Änderung erkennen, sondern wir haben im Koalitionsvertrag Maßnahmen beschlossen. Diese Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag niedergelegt sind, werden jetzt schrittweise umgesetzt. Ich habe darauf hingewiesen, erste Maßnahmen wurden am ersten Tag dieser neuen Bundesregierung ergriffen. Und es ist tatsächlich so, dass wir gegen illegale Migration vorgehen wollen. Wir sind ein weltoffenes Land und deshalb haben wir gegen legale Migration nichts einzuwenden.
Es gibt eine weitere Nachfrage aus dem Haus. Herr Kollege Eckert von Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, jetzt haben Sie groß und wolkig eingeführt, was die Gesamtziele sind. Mich würde interessieren, was haben Sie sich denn in Ihrem Aufgabenbereich vorgenommen zu erreichen in den nächsten vier Jahren?
Ich glaube, dass die vergangene Bundesregierung von Sozialdemokraten, Grünen und FDP noch intensiver mit den Ländern hätte sprechen können, um erfolgreich Gesetzgebung zu betreiben. Und an der Stelle, glaube ich, kann man einen Beitrag leisten, dass die Gesetzgebung zu den inhaltlichen Zielen, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, sowohl den Deutschen Bundestag per Mehrheit wie auch den Bundesrat per Mehrheit passieren. Und dazu würde ich gerne einen Beitrag leisten.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich darf die sechste Frage aufrufen von Herrn Abgeordneten Stefan Brandner, AfD. Eventuelle Rücknahme von Entscheidungen des Amtsvorgängers durch den Bundeskanzler. Herr Staatsminister.
Herr Präsident, vielen Dank. Herr Kollege Brandner, ich darf Ihre Frage wie folgt beantworten. Der Bundeskanzler und die von ihm geführte Bundesregierung haben sich vorgenommen, Stabilität zu garantieren, neue Zuversicht zu stiften und unser Land umfassend zu erneuern. Hierfür bedarf es nach dem erfolgten Beginn der 21. Legislaturperiode eines Blicks nach vorne. Nur so können auch die vielfältigen Herausforderungen entschlossen bewältigt werden. Der Koalitionsvertrag beschreibt die dazu innerhalb der Koalition verabredeten Maßnahmen, auch in Bezug auf Entscheidungen aus der vorausgegangenen Legislaturperiode.
Herr Abgeordneter Brandner.
Also ich dachte, da kommt mehr. Also wir haben ja extra gefragt, welche Entscheidungen der neue Bundeskanzler zurücknehmen möchte. Und ich habe es extra auf 28 beschränkt gehabt, Ihre Antwort. Jetzt kam nicht eine einzige, was zurückgenommen werden soll. Ich habe von einer so ein bisschen gelesen, 25 Posten von Bundesbeauftragten, Bevollmächtigten, Koordinatoren und so ein Gedöns. 25 von 43 wurden gestrichen, darunter so wichtige Posten wie ein Koordinator für den südlichen Kaukasus, Sonderbeauftragte für Klimapolitik, Meeresbeauftragter wurde gestrichen, ein Beauftragter Botschafter für globale Gesundheit, ein Sonderbeauftragter für Libyen, das wurde alles gestrichen. Noch im Amt sind Sie noch? Ja, gedulden sich das doch. Sie haben, werden doch in der Stunde bezahlt. Das geht doch akkordmäßig, oder nicht? Also, geblieben sind der Querbeauftragte, da habe ich nichts von gelesen, zum Berlin-Umzugs- und Bonn-Ausgleichsbeauftragten, der bleibt auch. Der Ostbeauftragte, völlig diskriminierend auch für die neuen Bundesländer, den haben Sie genauso erhalten wie den Sonderbeauftragten für die Neustrukturierung der Verwaltung und Dezentralisierung in der Ukraine. Jetzt müssen wir mal fragen, was ist an diesen Posten, die ich gerade genannt habe, so unverzichtbar, dass Sie die erhalten wollen? Also Querbeauftragter, Bonn-Berlin, Ostbeauftragter und der Ukraine-Beauftragte.
Jetzt kam die Frage, haben Sie verstanden? Herr Kollege Brandner, es ist, wenn Sie die Gesamtzahl der Beauftragten der Bundesregierung anschauen und sehen, dass wir innerhalb von wenigen Stunden, nachdem der Herr Bundeskanzler gewählt war, 25 dieser Beauftragten per einstimmigen Kabinettsbeschluss abgeschafft haben, dann ist es ein gewaltiges, positives Zeichen. Ich glaube, dass diese Bundesregierung, der Bundeskanzler und alle Bundesminister unser Land nicht mit dem Blick in den Rückspiegel, sondern mit dem Blick nach vorne steuern werden.
Vielen Dank, Herr Brandner. Ihre zwei Fragen sind erfüllt. Und es gibt eine Nachfrage. Entschuldigung. Dann.
Ja, der Kollege von den Grünen war so ungeduldig. Der hat ja vielleicht ein bisschen.
Ich war zu schnell.
Unmut gestiftet.
Nein, gestiftet.
Ich war zu schnell.
Kein Problem.
Sie haben das Wort, Herr Brandner. Wir sind ja schon lange Jahre Freunde. Wir kommen miteinander aus, Herr Ramelow. Also, meine konkrete Frage war ja, an der Sie meilenweit vorbeigesegelt sind, der Ostbeauftragte, diskriminierend für die neuen Bundesländer aus meiner Sicht, den gibt es genauso noch wie den Berlin-Umzugsbeauftragten, den Querbeauftragten und den sonderbaren Beauftragten für die Neustrukturierung der Verwaltung und Dezentralisierung, nicht etwa in Deutschland, sondern in der Ukraine. Diese konkreten vier Beauftragten haben Sie nicht gestrichen. Warum nicht?
Zu diesen vier Beauftragten gibt es innerhalb der Bundesregierung bisher keine Entscheidung.
Vielen Dank. Dann hätten wir aus dem Hohen Haus eine Nachfrage vom Kollegen Jan Tobias Köstering, Die Linke.
Herr Präsident, vielen Dank. Herr Staatsminister, Bezug nehmend auf die ursprüngliche Frage würde mich ehrlich gesagt interessieren, was der Herr Bundeskanzler Merz beabsichtigt, der die wichtigste Entscheidung beabsichtigt, von seinem Vorgänger weiterzuführen.
Also, Herr Kollege, das können Sie intensiv nachlesen, wenn Sie den Koalitionsvertrag lesen. Heute Nachmittag fand eine Regierungserklärung statt. Dort hat der Bundeskanzler ausführlich erklärt, welche Projekte er anpacken will. Und wir gehen mit einem positiven Blick nach vorne an die Themen heran, wo wir glauben, dass die für unser Land bewegt werden müssen. Und wir schauen nicht zurück und üben Bewertungen der seitherigen Bundesregierung vor.
Ich darf zur siebten Frage des Abgeordneten Herrn Bernd Schattner, AfD, kommen. Kenntnis der Bundesregierung zu den erwartbaren Gesamtkosten für die Erweiterung des Bundeskanzleramtes.
Herr Präsident, ich darf die Frage des Abgeordneten Schattner wie folgt beantworten. Die Arbeiten zum Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes verlaufen weiterhin termingerecht und im Kostenrahmen. Das Projekt befindet sich seit Januar 2023 in der Ausführungsphase. Die prognostizierten Gesamtkosten für den Erweiterungsbau belaufen sich unverändert auf 777,3 Millionen Euro. Davon sind 636,8 Millionen Euro der Kostenstand zuzüglich 140,5 Millionen Euro Risikokosten. Im fortlaufenden Planungs- und Ausführungsprozess werden kontinuierlich Kosteneinsparpotenziale geprüft und womöglich entsprechende Einsparungen realisiert.
Herr Abgeordneter, Ihre Nachfragen.
Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, ja, es gab ja mal eine ursprüngliche Kostenermittlung im ersten Quartal 2022, wo man angefangen hat. Da ist man noch von 637 Millionen für den Erweiterungsausbau ausgegangen. Jetzt sagten Sie selbst, wir sind bei 777 Millionen. Viele Experten sagen, es wird sich rund zum Schluss auf 1 Milliarde belaufen. Wir sprechen bei dem Kanzlerbau unter anderem über eine Kanzlerwohnung mit 250 Quadratmeter, über Sport- und Gymnastikräume, eigenen Mitarbeiterkindergarten für maximal 15 Kinder, der 2,8 Millionen Kosten verursacht. Das sind 186.666 Euro pro Kind in diesem Kindergarten. Da würden sich bei mir zu Hause die Kommunen drüber freuen, wenn sie solche Gelder zur Verfügung hätten, um einen Kindergarten zu bauen. Also das ist schon relativ luxuriös. Der Bundesrechnungshof hat in diesem Zusammenhang auch moniert. Viel Schnickschnack wird verbaut, wie zum Beispiel 9 5-geschossige Wintergärten, vergeblich von denen Ihrer Seite aus. Sie haben schon ausgeführt, dass der Bau weitergeführt wird. Wie versteht sich das aber mit einem Haushaltsloch von 40 Milliarden, was Sie immer noch haben? Und Sie haben Sonderschulden von 1,7 Billionen aktuell aufgerufen. Die müssen meine Enkelkinder zurückzahlen. Wie verantworten Sie diesen Bau? Entschuldigung.
Vielen Dank für die Frage, Herr Kollege. Zunächst einmal ist die Kostenermittlung, wie ich das vorgetragen habe, 636,8 Millionen zum Stand Juni 2022. Zum damaligen Zeitpunkt wurden zusätzlich Risikokosten, das sind nicht Baukosten, sondern Risiken, eingeplant von 140,5 Millionen Euro. Und das ergibt die von mir vorhin genannte Gesamtsumme. Zum Zweiten sind die Mitarbeiter des Bundeskanzlers aktuell auf 4 Liegenschaften hier in Berlin verteilt. Es ist von der Arbeitsorganisation her nicht optimal, Mitarbeiter in 4 verschiedenen Liegenschaften zu haben, sondern es macht durchaus Sinn, statt in 4 Liegenschaften die Mitarbeiter in einer einzigen Liegenschaft unterzubringen.
Herr Abgeordneter.
Noch mal eine Nachfrage zu den Kosten. Insgesamt sind ja im Regierungsviertel rund 2 Milliarden geplant zu verbauen. Wir haben ja neben dem Kanzleramt noch die Renovierung des Schlosses Bellevue für 550 Millionen, ein Ersatzgebäude für Steinmeiers Mitarbeiter für 205 Millionen, den Ausbau des Verteidigungsministeriums für 416 Millionen und den Ausbau des Reichstagsbesucherzentrums für auch mal 193 Millionen. In Summe also rund 2 Milliarden. Hier laufen doch die Kosten komplett aus dem Ruder. Der Quadratmeterpreis des Bundeskanzleramtes liegt aktuell bei über 30.000 Euro Baukosten. Davon kann doch jeder deutsche Häuslebauer nur träumen. Aber es ist ja nur Steuergeld, kommt nicht so genau drauf an. Ist es denn geplant, jetzt, nachdem wir ja diese große Schuldenmenge aufgenommen haben, vielleicht zu gucken, ob man die Quadratmeterpreise eventuell sogar senken kann? Oder sind Sie der Meinung, dass 30.000 Euro für einen Quadratmeter Büroflächen ein angemessener Preis ist, auch wenn wir uns in der Hauptstadt Deutschlands befinden?
Das ist eine interessante Betrachtung, Herr Kollege, die Sie hier anstellen. Aber ich will einfach darauf hinweisen, dass wir nicht nur die Bürofläche bauen, die ich eben angesprochen habe, um die Mitarbeiter zusammenzuführen, sondern dass zum Beispiel auch eine zusätzliche Spreebrücke gebaut wird. Das ist etwas, was man, glaube ich, nicht einfach mit Grundschulmathematik auf die Quadratmeterpreise umrechnen kann. Und es wird auch die Sperrung der Uferwege zum Beispiel, die Maßnahmen, die dafür erforderlich sind, dort finanziert. Auch das kann man, glaube ich, nicht einfach auf Quadratmeterpreise Bürofläche umschlagen. Insofern muss man da etwas genauer hinschauen, wenn man solche Rechnungen anstellt.
Vielen Dank. Ich will kurz erläutern, immer den Ersten, den ich sehe, oder die Erste, wird auch aufgerufen, nur damit nicht Irritationen entstehen. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Wortmeldungen gesehen, aber Herr Brandner war der Erste.
Dankeschön. Dieses Thema hatten wir ja schon als AfD auch thematisiert hier im Plenum. Und da gab es damals, war die CDU noch in der Opposition, tatsächlich Zustimmung. Friedrich Amthor, glaube ich, hat sich dazu, wie heißt er? Philipp Amthor hat sich dazu geäußert, hat gesagt, ja, die AfD läge da richtig, auch wenn er es nicht erwähnt hat. Der Herr Frey, Kanzleramtschef, hat gesagt, ein Prachtbau wäre das, das müsste abgespeckt werden. Jetzt lässt man Herrn Frey zitieren mit der Aussage, ja, mit dem Prachtbau, eine kostengünstige Lösung solle gesucht werden. Jetzt haben Sie gesagt, das Ganze wird zusammengeführt, zehntausende Quadratmeter Bürofläche werden ja geschaffen, der Kollege Schattner hat es angesprochen, mehrgeschossige Wintergärten, ein Hubschrauberlandeplatz in dutzenden Metern Höhe, eine Brücke über die Spree und solche Geschichten. Wir haben aber sich verändernde Arbeitswelten. Was schreien Sie denn immer? Sind das schlimmer als Frau Künast? Also wirklich. Sich verändernde Arbeitswelten müssen doch auch berücksichtigt werden. Ich meine, ich brauche doch nicht ausufernden Büroraum, wenn die Leute mehr Heimarbeit und sowas machen. Lange Rede, kurzer Frage. Wo genau, wenn Herr Frei sagt, ja, kostengünstig, wo genau soll abgespeckt werden bei diesem, ich prognostiziere mal, 1,52 Milliarden Projekt Anbau des Kanzleramtes? Danke.
Herr Kollege Brandner, zunächst einmal habe ich nicht von Abspecken gesprochen, ja, sondern ich habe davon gesprochen, dass es seit 2022, das sind jetzt 3 Jahre, gelungen ist, die damalige Kostenschätzung bisher einzuhalten. Und es ist dadurch gelungen, dass an einigen Stellen Einsparungen vorgenommen wurden, die an anderer Stelle, ich darf mal darauf hinweisen, dass mit Beginn der Pandemie auf der einen Seite und dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine andererseits Lieferketten massiv gestört waren und damit Baupreise massiv nach oben gegangen sind. Wenn es also gelungen ist, über eine solche Zeit mit massiv steigenden Baupreisen die Kosten konstant zu halten, dann ist das, glaube ich, etwas, was eine besondere Leistung im positiven Sinne ist.
Vielen Dank. Ich darf die 8. Frage aufrufen von Herrn Abgeordneten Bernd Schattner, AfD. Einschätzung des Bundeskanzlers zu Auswirkungen der Berufung von Dr. Levin Holle ins Bundeskanzleramt.
Ja, Herr Präsident, Herr Kollege Schattner, ich darf Ihre Frage wie folgt beantworten. Wie von allen Abteilungsleitungen im Bundeskanzleramt wird erwartet, dass Herr Dr. Holle mit seiner fachlichen Expertise bestmöglich zum Erreichen der politischen Ziele der Bundesregierung beiträgt.
Herr Abgeordneter.
Dann kommen wir doch mal auf die Expertise zu sprechen. Entschuldigung, Herr Präsident, Herr Staatsminister, dann kommen wir doch mal auf die Expertise zu sprechen. Herr Holle wird im Kanzleramt Abteilungsleiter für Wirtschaft, Finanzen und Energiepolitik, richtig? Er wird damit auch für die G7 und G20-Treffen von Kanzler Friedrich Merz zuständig sein. Herr Holle ist war seit 2018 als Aufsichtsrat bei der Bahn gewesen. In seiner weiteren Funktion als Finanzvorstand der Deutschen Bahn half Herr Holle mit, die Nettofinanzschulden der Deutschen Bahn von 19,5 Milliarden im Jahr 2018 auf knapp 34 Milliarden im Jahr 2023 anzuheben. Das heißt, fast die Schulden zu verdoppeln, das ist das Gleiche, was Sie mit einem Sondervermögen ja auch geschafft haben. Sind ähnliche Funktionen oder Maßnahmen weiterhin in seiner jetzigen Funktion für Deutschland geplant? Sollen weitere Schulden von ihm aufgenommen werden? Oder wie stehen Sie zu diesem Thema?
Mir sind keine Entscheidungen der Bundesregierung bekannt, weitere Schulden aufzunehmen.
Bernd, das ist nicht auf dir sitzen. Nein. Herr Präsident, Herr Staatsminister, ja, im Jahr 2023 erhielt ja Herr Holle trotz Verlustgeschäft, was wir ja gerade angesprochen hatten, von fast 1 Milliarde bei der DB, neben seinem regulären Gehalt von 400.000 Euro zusätzliche Boni von 418.000 Euro dafür, dass er die Schulden fast verdoppelt hat. Das sind dann insgesamt 918.000 Euro jährlich. Was wird Herr Holle zukünftig, in welcher Gehaltsgruppierung wird er sich befinden? Was wird er den deutschen Steuerzahler kosten?
Der Herr Kollege Holle wird, da er als Beamter vergütet wird, als Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt, eine deutliche Gehaltseinbuße gegenüber den Zahlen haben, die Sie eben genannt haben. Insofern ist seine Entscheidung, als Finanzvorstand der Bahn auszuscheiden und die Aufgabe im Kanzleramt zu übernehmen, für die deutsche Öffentlichkeit sehr wertvoll und sehr anerkennenswert.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Nachfragen dazu sehe ich nicht. Dann kann ich den Geschäftsbereich, sehr geehrter Herr Staatsminister, abschließen. Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen auf. Zur Beantwortung der Fragen steht bereit Herr parlamentarische Staatssekretär Michael Schrodi. Ich darf aufrufen die Frage Nummer 9 von Herrn Abgeordneten Tobias Matthias Peterka, AfD, und muss darauf hinweisen, dass die Fragen nach den Regeln der Geschäftsordnung nicht beantwortet werden. Ich darf aufrufen die Frage Nummer 10 des Abgeordneten Herrn Dr. Michael Kaufmann, AfD, Vereinbarkeit der geplanten Schuldenaufnahme mit EU-Verschuldungsvorgaben. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kollege, ich beantworte die Frage wie folgt. Die Vorgaben der europäischen Fiskalregeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts für den deutschen Staatshaushalt werden mit Vorlage des ersten deutschen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans festgelegt. Die Bundesregierung wird einen mittelfristig finanzpolitisch-strukturellen Plan vorlegen, der die neuen Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts konsequent anwendet. Hierzu hat die Bundesregierung die Aktivierung der nationalen Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts hinsichtlich der Verteidigungsausgaben beantragt. Darüber hinaus wird die Bundesregierung, soweit notwendig, die Flexibilitäten des europäischen Regelwerks nutzen.
Herr Dr. Kaufmann.
Herr Präsident, sehr geehrter Herr Staatssekretär, Sie haben hier keine Antwort gegeben, die mich befriedigt. Ich will Ihnen noch einmal das Problem nennen. Während das Infrastruktursondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro nicht auf die deutsche Schuldenbremse angerechnet wird, wird es nach den EU-Regeln sehr wohl auf das jährliche Haushaltsdefizit angewendet. Also Sie können nur entweder gegen die EU-Schuldenregeln verstoßen, die ja Deutschland mit angerichtet hat, oder Sie können einen Haushaltsüberschuss erzeugen, aber dann wäre es ja sinnlos, überhaupt dieses Sondervermögen in Anspruch zu nehmen. Also welchen Weg wollen Sie denn gehen?
Sehr geehrter Kollege, wie ich Ihnen gerade schon mitgeteilt habe, hat die Bundesregierung noch nicht den ersten deutschen mittelfristigen finanzpolitischen strukturellen Plan vorgelegt. Die Bundesregierung ist in enger Abstimmung mit der Kommission und wird diesen Plan auch vorlegen. Für die Festlegung des Nettoausgabenpfades im sogenannten FSP müssen die für die Schuldentragfähigkeitsanalyse zum Zeitpunkt der Einreichung des FSP relevanten fiskalischen und makroökonomischen Kennzeichen und Projektionen vorliegen. Das ist bereits bisher nicht der Fall. Wenn das der Fall ist, wird der Plan vorgelegt. Und dann werden auch mit Maßnahmen, die auch die Bundesregierung ja zusätzlich plant, also Investitionen in die Infrastruktur, die Ankurbelung der Wirtschaft, dann entsprechend auch ein Plan vorgelegt und in Einklang mit dem bestehenden und neuen Wachstums- und Stabilitätspakt vorgelegt werden.
Gut, verstehe ich das jetzt richtig? Aus Ihrer wortreichen Antwort habe ich entnommen, dass Sie bei der EU-Kommission um eine Ausnahmeregelung nachsuchen. Ist das richtig? Und wenn ja, welche Wirkung erwarten Sie sich denn davon, dass Deutschland eine Ausnahmeregelung beantragt und möglicherweise bekommt auf andere EU-Länder, die eventuell das dann gleich tun wollen?
Sehr geehrter Kollege, das ist nicht richtig. Das ist bisher nicht geplant.
Vielen Dank. Weitere Nachfragen aus dem Hohen Haus sehe ich nicht. Deswegen danke, Herr Parlamentarischer Staatssekretär Schrodi. Ich darf für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren die Fragen aufrufen. Zur Beantwortung stehen bereit Parlamentarischer Staatssekretär Christoph de Vries. Und ich darf zuerst erwähnen, dass die Frage des Abgeordneten Tobias Matthias Paterka, AfD, die Frage Nummer 11, wird nach den Regeln der Geschäftsordnung nicht beantwortet. Und ich darf aufrufen, die Frage Nummer 12 des Abgeordneten Stefan Schröder, AfD, Maßnahmen der Bundesregierung betreffend Grenzkontrollen zur Eindämmung illegaler Migration. Herr Parlamentarischer Staatssekretär, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, Herr Kollege Schröder, der Bundesminister des Innern hat mit Weisung vom 7. Mai 2025 eine Intensivierung der bereits auf Anordnung des Bundesministeriums des Innern seit dem 16. September 2024 vorübergehend wieder eingeführten Binnengrenzkontrollen an allen deutschen landseitigen Schengen-Binnengrenzen angeordnet. Zurückweisungen erfolgen dabei im Einklang mit den nationalen und europarechtlichen Regelungen. Dabei werden erkennbar vulnerable Personen weiterhin an die zuständigen Stellen und Einrichtungen weitergeleitet. Die Bundespolizei stimmt ihre grenzpolizeilichen Maßnahmen auch weiterhin im Rahmen der intensivierten, vorübergehend wieder eingeführten Binnengrenzkontrollen eng und vertrauensvoll mit den Behörden der jeweiligen Anrainerstaaten ab
und arbeitet auf Grundlage der jeweils geltenden bilateralen Verträge bzw. Abkommen und Vereinbarungen mit den Nachbarstaaten.
Herr Abgeordneter Schröder.
Unter der Leitung der damaligen Ministerpräsidentin Außenministerin Annalena Baerbock hat das Auswärtige Amt in der vergangenen Legislaturperiode zahlreiche Afghanen mit speziellen Charterflügen aus Afghanistan in die Bundesrepublik Deutschland eingeflogen. Wie der Presseberichterstattung zu entnehmen ist, gibt es massive Sicherheitsbedenken, weil die Identität vieler Passagiere aufgrund manipulierter Papiere und fehlender Sicherheitsüberprüfung ungewiss ist. Ich frage Sie, wird der Außenminister diese Praxis fortführen, beziehungsweise welche Konsequenzen wird er aus diesen Sicherheitsbedenken ziehen?
Vielen Dank für die Frage, Herr Kollege. Die Ampel tragenden Parteien haben vereinbart, dass alle freiwilligen Aufnahmeprogramme eingestellt werden sollen. Das betrifft auch die Programme, die Sie angesprochen haben.
Herr Abgeordneter Schröder.
Sehr geehrter Minister, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement erwähnt, dass, Herr Staatssekretär, Sie haben in Ihren Ausführungen erwähnt, dass in Absprache mit den europäischen Partnern die Grenze bzw. die Weisung umgesetzt werden. Wir haben heute den Fall gehabt, dass zwei Afghanen von den deutschen Behörden abgewiesen worden sind, die nach Polen überstellt worden werden sollten. Die Polen haben das auch abgelehnt. Letztendlich sind sie wieder bei uns gelandet. Wie bewerten Sie diesen Vorgang gegenüber Ihren ausführlichen Ausführungen am Anfang?
Herr Kollege Schröder, sowohl der Bundeskanzler als auch der Bundesminister haben oder werden auf politischer Ebene die zuständigen Kollegen unserer Nachbarstaaten informieren. Dies passiert auch auf Ebene der Bundespolizei. Und wir haben zusätzlich auf Staatssekretärsebene am 8. Mai ein Treffen abgehalten, an dem die Botschafter unserer Nachbarstaaten sowie der Botschafter der EU teilgenommen haben und wo sie über alle Schritte informiert und konsultiert worden sind.
Vielen Dank. Es gibt eine weitere Nachfrage des Abgeordneten Herr Karl Beer, Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Es gibt diese Grenzkontrollen. Ich frage Sie, als jemand, der aus einer Grenzregion kommt, in der wir von den offenen Grenzen auch ganz positive Erfahrungen haben, weil von Studenten bis Bauholz alles diese Grenzen überquert, ob es in der Bundesregierung, bevor das entschieden wurde, eine Abschätzung gab, was denn die Kosten sind, und zwar nicht nur die Kosten für das Personal, sondern auch die volkswirtschaftlichen Folgekosten von Grenzkontrollen. Und falls das nicht der Fall ist in dieser kurzen Zeit, haben Sie vor, eine solche Abschätzung noch zu machen?
Vielen Dank, Herr Kollege. Die Bundespolizei wird die Grenzkontrollen auch weiterhin wie in der Vergangenheit sachgemäß und im verhältnismäßig durchführen, um die Einschränkungen im Grenzverkehr für Pendler, für den Wirtschaftsverkehr so gering wie möglich zu halten. Und das ist ja auch in der Vergangenheit gut gelungen.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär de Vries. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich darf mich bedanken dafür, dass Sie es mir leicht gemacht haben, meine Premiere hier oben beim Knopfdrücken gut hinzubekommen. Wir sind am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestags ein auf morgen, Donnerstag, den 15. Mai 2025.